Kinocast.
Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Wir bringen euch eine eisige Prise in die warmen Zimmer, jetzt wo es so schön warm geworden ist draußen. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, und auch viele Grüße hier von mir, vom Erik. Und wir haben Filme mit dabei im Gepäck, in unserer Kühlbox, die wir mitnehmen an unseren, ja, an den Ort, wo wir schön was grillen oder so. Da packen wir mal aus, nämlich der erste Film, die Sneak Preview der vergangenen Woche. In Stuttgart, Hypnotic, ja, der neue Film mit Ben Affleck und Regie Robert Rodriguez, der uns ja zum Beispiel solche Sachen wie From Dusk Till Dawn oder Desperado und sowas gebracht hat oder El Mariachi, sein erster Film, aber auch die Spy Kids Reihe, darf man nicht vergessen. war nicht auch Lita Battle Angel, hat der das nicht auch gemacht? Ich glaube ja. Produziert von James Cameron. Dann habe ich noch einen Film gesehen, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, so ein ja, Independent-Film, den wahrscheinlich kaum jemand kennt. Und ich habe noch einen Film geschaut, der mir empfohlen wurde, weil wir ja den Film Kandahar besprochen hatten. Da sagte jemand, hey, guck dir mal The Covenant an von Guy Ritchie. Und habe ich dann auch getan, weil den gibt es nämlich im Heimkino mittlerweile verfügbar. Ja, und wie ich den fand, darüber werde ich auch berichten. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich nehme an, wir haben noch vielleicht ein bisschen Zeit, werde ich ein paar interessante Sachen rund um meinen Mission Impossible Kinobesuch berichten. Das kommt dann im Bereich Sonstiges. Ja, natürlich gibt es dann immer die Neustarts der Woche, Charts und so weiter und so fort. Aber lass mal anfangen, Chris, mit Hypnotic.
Ben Affleck. Hypnotic, neuer Film von Ben Affleck oder mit Ben Affleck, weiß ich, ob von Ben Affleck oder nur mit Ben Affleck.
Mit Robert Rodriguez hat ja Regie geführt, aber wahrscheinlich genau, hat er mit produziert, Ben Affleck, schätze ich mal.
Genau, und ich habe jetzt nochmal so Revue passieren lassen und auch so ein bisschen im Internet geschaut und es ist schon krass, also wie die Beschreibungen des Films dann doch ein wenig auseinandergehen. Von nur ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit verändert sein Leben für immer. Seit der Entführung seiner Tochter versinkt Detektiv Danny Rogue in Trauer und Verzweiflung. Also Danny Rogue ist Ben Affleck. Oder seit der Entführung seiner Tochter ist die Arbeit Danny Rogues einzige stabile Säule im Leben. Also es geht vom Prinzip her, also
manche lernen wir einen Filmkritiker, genau. Die den Film gar nicht gesehen haben, glaube ich.
Nee. Genau, den Rest haben Schuld, Verzweiflung und Trauer gnadenlos aufgefressen. Also wir lernen den Polizisten Danny Rogue kennen, der bei der Psychologin sitzt und dort versucht eben die Entführung seiner Tochter Minnie, wie sie genannt wird, zu verarbeiten. Und er bekommt dann von seinem Kollegen, oh Gott, wie hieß sein Kollege, weißt du noch, wie sein Kollege hieß?
Nee, ich versuche auch gerade zu gucken, warte.
Oh Gott, wie hieß der? Nix. Sein Kollege Nix. Der erhält dann einen Tipp von irgendwie einem Banküberfall und dass ein anstehender Banküberfall und alles so ein bisschen komisch ist und die machen sich dann auf und beobachten das und schauen dann aus so einem Übertragungswagen drauf auf die Szenerie und da sitzt dann einer und er sagt, oh, den kenne ich. Also William Fichtner spielt den und er sagt, den kenne ich. Und da muss dranbleiben. Und der redet mit einer Frau irgendwie auf der Parkbank, die dann meint, oh, es ist alles viel zu heiß und plötzlich so losgeht, oh, es ist so heiß und auf die Straße läuft und sich auszieht und alle nur so und dann geht er zu den Wachmännern und sagt auch, oh, heute ist so ein heißer Tag und daraufhin machen sich die beiden Wachmänner vom Geldtransport auf und gehen hinein in die Bank und zu dem Zeitpunkt ist er aber schon reingestürmt in die Bank, um herauszufinden, was da los ist und findet dort ein Foto von seiner Tochter mit irgendeinem kryptischen Ding drauf und dann geht es natürlich los, so, okay, wie hängt das zusammen? Warum kann dieser Typ mit einfachen Trigger-Words so Leute beeinflussen und was hat das mit dem Foto von seiner Tochter auf sich? Wo kommt plötzlich diese Spur her von, von seiner Tochter oder dass er sie wiederfindet. Und er macht sich dann so ein bisschen auch auf die Suche, nachdem also sie den Bösewicht in dem Fall nicht schnappen konnten, den Bankräuber nicht schnappen konnten, weil der einfach vom Dach springt und weg ist. Das alles
vorher zuvor noch, haben sie wie so ein Jedi, einfach so Leute im Vorbeigehen, ja, das sind nicht die Druiden, nach denen ihr gesucht habt, zack, und dann ja, machen genau, die Polizisten genau. Die, was ganz anderes. Die
schießen sich gegenseitig und lauter so Sachen, wo du denkst so, okay, das ist ein bisschen arg einfach, so mit Hypnose und was weiß ich was. Und er macht sich dann auf, weil er den Anruf könnte zurückverfolgen, und da kommt raus, ja, das ist irgendwie so eine kleine Wahrsagerin, die da Bescheid gesagt hat, die Tarotkarten legt, was weiß ich was, und geht doch dorthin und trifft eben Alice Braga, die Diana Cruz spielt. Und Diana Cruz windet sich erst so ein bisschen so, ja, weiß nicht, und ja, nee, und alles kacke, und das ist gefährlich, und oh, musst du aufpassen. Und dann stellt sich heraus, dass sie auch eine Hypnotik ist. Und Hypnotics schaffen es eben, ganz einfach ins Unterbewusstsein der Menschen zu kommen und diese dann zu beeinflussen. Genau. Und was so völlig schräg klingt, wird dann immer schräger, weil eben auch dann sein Kollege Nix wieder auftaucht und sagt, hey, pass auf, so und so sieht's aus. Aber auch der ist schon beeinflusst. Man sieht es, wie er von dem Bösewicht beeinflusst wurde. Und nichts ist so wirklich, wie es scheint. Und sie denken dann auch so, oh, ja, hier, du musst aufpassen, da du hast da eine gute Barriere. Wahrscheinlich kam das mit dem Verlust deiner Tochter, dass du da so ein bisschen immun dagegen bist. Und es beginnt so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, weil die wollen eigentlich den fangen, aber der Bankräuber dreht die ganze Sache um. Also ich glaube, der Delaware, ne, wie hieß er? Oh Gottes Willen, hey. Delrain heißt er. Delaware. Delrain. Und dann dreht sich das Ganze um und plötzlich schafft Ben Affleck es, dass sich alles umdreht und dass die Leute, die zuvor unter dem Einfluss von Delrain standen, jetzt unter seinem Einfluss stehen und das machen, was sie. Und so völlig verwirrend, wie das alles klingt, so völlig verwirrend ist das auch. Also wir saßen, ich saß irgendwann dran, glaube nach einer halben Stunde oder so, spätestens habe ich gedacht so, okay, ich check's überhaupt nicht mehr, wie und was und überhaupt, ja, also es war schon ein bisschen so, hä, vor allem, okay.
Es wurde unheimlich viel erklärt im Film, jeder hat jedem alles erklärt, so, ja, und das ist so, und mit den Hypnotics, und da kommt das daher, und das, und dann kaum als der eine, musste der das wieder anderen, und das wurde nochmal, und dann wurde da nochmal mehr erklärt, und es wurde so viel erklärt, eigentlich, du hast trotz der ganzen Erklärung als Zuschauer überhaupt nichts kapiert.
Ja, du hast es überhaupt nicht verstanden, weil es war so völlig wirr und so völlig gaga, und dann gibt's natürlich den Turning Point. Was ich da von denen erzählen? Ich guck gerade nochmal in den Trailer rein, was der Trailer alles verrät.
Ja, ich weiß nicht, welchen Turning Point du meinst. Er hat ja einige, aber den entscheidenden würde ich jetzt mal nicht verraten.
Okay, also ich habe gerade hier nochmal den Trailer, weil er macht sich dann auf die Suche nämlich nach Projekt Domino. So hieß das nämlich. Du erinnerst dich vielleicht? Mm. Projekt Domino.
Ja, also das würde ich mal nicht verraten jetzt. Vielleicht hat es noch jemand, der sneakt den Film.
Ja, genau, aber ich sage nur, nichts scheint wirklich so, wie es wirklich ist. Hm. Und ein Stein nach dem anderen fällt. Und vieles von dem, was man glaubt, was wahr ist, bröckelt auch dahin. Es ist wirklich, ja, ein, wie ich fand, heilloses Durcheinander, weil ich es wirklich irgendwann zum Punkt überhaupt nicht mehr gerafft habe. Ich saß echt dran und habe gedacht so, what the fuck is happening hier? auch wie es dann sich weiter gedreht hat und wo es hinführt, war eher so, zum Ende hin hatte der Film mich dann echt schon verloren, weil ich es einfach nur super strange fand. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau dir ging, weil arg viel mehr können wir ja nicht erzählen drüber. Aber also ich fand es einfach nur verwirrend.
Ja, also verwirrend ist dann noch harmlos ausgedrückt. Also der Film ist so das beste Beispiel von einem Film, der eigentlich relativ gut beginnt und dann mit jeder Minute schlechter wird. Sodass du eigentlich, irgendwann bist du schon an einem Punkt, wo du sagst, warum tue ich mir das, den Quatsch hier überhaupt an? Und dann guckst du noch weiter und hoffst eigentlich, dass es noch besser wird und es wird immer noch schlechter. Es wird schlechter und schlechter gegen und bis hin zu einem völlig gaga Ende. Und deswegen,
also, weil der Film völlig verkopft ist auch irgendwie.
Also was Robert Rodriguez, ich mag ja eigentlich so diese Sachen, die er so macht. Also El Mariachi, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Desperado fand ich auch gut, was ja eigentlich nur nochmal ein Budget-Remake war von El Mariachi. Ich mag die Sachen, die er macht, auch From Dusk Till Dawn und sowas. Aber er kann nicht gut Regie führen eigentlich. Was er gut kann, ist Action inszenieren. Das klappt eigentlich ganz gut, wenn er jetzt einen Film hat, der wirklich geradlinig ist. Und viel Action beinhaltet. Das macht er richtig gut und das sieht gut aus und da hängt er sich voll rein. Aber wenn er versucht, hier so ein Konstrukt zu machen wie dieses hier oder so, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und ja, und irgendwie Ben Affleck wirkt die ganze Zeit, als hätte er null Bock auf diesen Film gehabt. Ich weiß nicht, welchen Vertrag er da unterschrieben hat. Also er wirkt so ein bisschen, als hätte er die Batman-Maske auf und braucht halt unter der Maske nicht schauspielern, so nach dem Motto. Er sieht die ganze Zeit nur so gelangweilt aus und alles nervt ihn irgendwie an und irgendwie, aber es passt halt nicht zu der Rolle, weil eigentlich ist seine Tochter vermisst und der Entführer ist gefasst worden und der hat aber nichts ausgesagt, wo die Tochter ist und er weiß halt nicht, ist die tot, eine Leiche haben sie auch nicht gefunden. Also da erwarte ich schon ein bisschen mehr Emotionalität in der Rolle und so, aber so wie er das da runterleiert und so wie er da spielt, ich weiß nicht, also das...
Wahrscheinlich hast du auch nicht verstanden, worum es da geht.
Ja, wahrscheinlich hat er es selber nicht verstanden. Ich habe irgendwie gelesen, dass der Robert Rodriguez das Skript wohl irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren bekommen hat, entwickelt hat und das immer schon mal machen wollte. Also ich meine, dafür ist es echt schlecht geschrieben gewesen. Also wenn du einen Film machen musst, das hatte damals schon Ridley Scott auch bei Blade Runner gesagt, wo sie ihm in der ersten Version diesen, da hat dann Harrison Ford quasi so ein so selber einen Off-Kommentar einsprechen müssen für die erste Kinoversion, weil das Studio gesagt hat, die Story ist zu schwierig, das versteht keiner, wir müssen die jetzt den Leuten erklären. Und dann hat halt Harrison Ford völlig gelangweilt so einen Off-Kommentar gesprochen, so ja, das ist die und die Welt, so und so funktioniert das. Und in dem Director's Cut hat dann natürlich Ridley Scott das rausgenommen, weil man es natürlich auch so versteht, worum es da geht. Hier ist es aber so, hier muss echt viel erklärt werden, weil die Story einfach so durcheinander und verkopft ist und trotzdem kapierst du es nicht und das ist einfach schlecht. Wenn Robert Rodriguez da irgendwie einen coolen Film draus gemacht hätte mit viel Action, mit irgendwie Ben Affleck, der seine Tochter sucht und sowas, okay, hätte er wahrscheinlich gut hinbekommen, wäre guter Erfolg geworden, aber da dieses... Ich lese hier nur gerade die Top-Rezension bei IMDb, sagt, the best hypnotic construct couldn't save this nonsense. Also es ist wirklich ziemlicher Nonsens, der Film. Aber für eine Sneak mit 90 Minuten plus irgendwie, also Schriften, 3 Minuten oder so, völlig okay. Also in der Videothek früher wäre das auch ganz gut gegangen. Ich fand auch, dass der Titel halt ein bisschen spoilert, weil dass das was mit Hypnose zu tun hat, das kommt halt dann irgendwie erst ein bisschen später raus, ja. Man fragt sich die ganze Zeit, ja, was soll das? Und dann kommt so eine Andeutung, da weiß man, ah, okay, deswegen ist der Titel so, ja, aber ich hätte mir in dem Moment eigentlich eher gewünscht, das noch vielleicht noch nicht zu wissen. Das ist auch ein schlechter Griff gewesen, den ganzen Film so zu nennen. Ja. Und dann so eine Art, in Anführungszeichen, Superhelden aufzubauen, die Leute hypnotisieren können. Ich weiß nicht.
Ja, also, ja.
Hat stellenweise wirklich, gewirkt also, wie Scanners, der Film aus den 80ern, wo irgendwie Leute sich in andere Gedanken so rein, mit Gedankenübertragung, die dann auch das als Waffe benutzen konnten, wenn sie da richtig sich angestrengt haben, konnten sie die Köpfe zum Platzen bringen von den anderen und so. So ungefähr hat das gewirkt, was halt in den 80ern aber B-Movie-Trash war, der aber ziemlicher Kultstatus jetzt mittlerweile hat, ist halt hier wirklich ernst gemeint und alles. Das. Oh.
Ja, es war, wie gesagt, einfach ja, ein Tick zu viel Gedöns. Also, du konntest ja, es war ja irgendwie gar nichts mehr real irgendwann. Und
Fragt einer, was the script written by ChatGPT? Könnte natürlich sein. Also, schreibe ein Script über ein vermisstes Mädchen, wo irgendwelche Leute mit Hypnosefähigkeiten da und dann, naja.
Was für ein Mädchen?
Ja, seine, weiß, die Tochter. Ein
Nichtsmädchen. Ah, massiver Spoiler, Erik.
Hä, wieso? Wir haben doch ganz selten gesagt, seine Tochter ist entführt worden.
Ja, aber das war's auch schon. Mehr haben wir über die Tochter nicht gesagt.
Ja, mehr habe ich doch auch nicht gesagt.
Doch, du hast gesagt, sie hat Fähigkeiten.
Nee, nicht sie. Über die Leute mit hypnotischen Fähigkeiten so. Und eine vermisste Tochter habe ich gesagt.
Okay.
Ja, naja, also ich habe mich, als der Film begann, stand da Robert Rodriguez und dann sah man Ben Affleck auf der Leinwand. Da dachte ich, okay, ich wusste gar nicht, dass Robert Rodriguez einen neuen Film hat und habe mich eigentlich richtig drauf gefreut. Und dann kommt da so eine Krütze da. Also der Anfang war noch relativ gut. Also ich fand das gut, wie das so aufgebaut war mit, ja, Tochter vermisst und man weiß es nicht. Und man hat den zwar gefasst, der das war. Das konnte ich richtig so nachvollziehen, weil als Elternteil und so macht man sich ja schon so Gedanken und so, wie würde man reagieren. Und ja, dann arbeitet er auch noch bei der Polizei. Das heißt, er hat auch Möglichkeiten, da selber Nachforschung anzustellen und so. Und ja, das sah echt gar nicht schlecht aus, sah ganz gut aus und dann machte das da diese komische Wendung und boah, und eine Wendung nach der anderen und alles musste tausendfach erklärt werden und da hat mich der Film irgendwie verloren.
Ja, mich schon vorher. Einfach, ganz einfache Sache.
Ja, was sagen wir denn so punktemäßig hier für diesen Film?
Also ich habe ihm von den 10 Maximalpunkten habe ich ihm tolle 4 Stück gegeben, weil es war jetzt nicht der Obertrash, aber halt, ja. Ich war halt irgendwie raus. Meins war es nicht.
Ja, ich habe mal 5 Punkte gegeben. Da gehört halt auch noch Sneak mit dazu. Ne? Also der Sneak ist da ganz okay. Ich meine, hast du mit Ben Affleck, Robert Rodriguez und so. Die Kinos, wenn die Filme ranholen, die haben die meistens ja auch noch nicht gesehen, die Filme. Ja? Die gucken dann halt, ja, für die Sneak, Mensch, jetzt können wir einen kriegen mit Robert Rodriguez, Ben Affleck. Das klingt ja erstmal gut. Und deswegen darf man die da nicht so abstrafen vielleicht dann. Und deswegen, ich gebe mal 5 Punkte. Aber keine Weiterempfehlung. Ich habe den in unserer Gloria Sneak-Gruppe habe ich ihn nicht weiterempfohlen. Ich habe einen traurigen Smiley gesetzt. Ja, manchmal, so, wenn ich 5 Punkte gebe, so mittendrin oder 4, dann sage ich, naja, ich kenne da immer noch vielleicht welche, denen ich diesen Film empfehlen würde. Es war vielleicht nur nichts für mich. Aber ich glaube, der Film ist einfach für niemanden was.
Oha! Ja, aber es ist eine gute Begründung. Ich gebe ihm auch ein trauriges Smiley, warte.
Ja, wenn wir einmal da drin sind, wie lautet denn für morgen, für die morgige Sneak Preview am 17.07. der Tipp?
Das wäre dann die Sneak 1173 und der Tipp lautet Leben in Ekstase.
Da sind schon Antworten eingegangen diesmal und zwar von Martin, der hat getippt Dali Land. Geht wahrscheinlich um Salvatore Dali, wenn ich da dieses Teaser-Bild hier richtig deute.
Ja, definitiv, ja.
Ekstase, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Ich habe getippt Joyride, The Trip. Der sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also ich habe erst so ein paar Bedenken gehabt, als ich so die Darsteller und so ein erstes Teaser-Bild gesehen habe. Als ich mir dann den Trailer angeguckt habe, sagte ich, nee, der wäre richtig geil in der Sneak. Also der würde ich auch allen mal empfehlen, die den Film auch noch nicht kennen, Joyride The Trip. Ich dachte erst, das ist so ein, es gab ja mal Joyride, den Film mit Paul Walker war das, glaube ich, wo die da so von so einem Killer dann verfolgt werden und so. Ich dachte erst, das ist hier so ein bisschen ein Spoof-Film davon oder so, aber nee, sieht sehr witzig aus. Und dann hat der Pascal noch getippt, Barbie, den Film. Ja, könnte natürlich auch sein, Leben in Ekstase, aber ich weiß nicht, Barbie.
Alle wollen den Barbie in der Sneak sehen, aber ich weiß.
Nee, ich glaube nicht, dass so ein. Also, es kommen ja ab und zu mal Filme aus dem oberen Regal in der Sneak, also zumindest ja, so oberes Kinoregal, Budget-mäßig und so. Aber hier, ich weiß nicht. Naja. Okay, ich war ja nochmal im Kino. Diesmal bin ich mal nach Ludwigsburg gefahren ins Kino, weil das hier echt am nächsten ist. Und die hatten eine Vorstellung um 20 Uhr von Mission Impossible, also drei einarmige beim Skat spielen, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Ja. Und ich wollte ihn echt gern sehen, weil ich habe dann auch, wir stimmen uns ja immer ein bisschen in unserer WhatsApp-Gruppe ab, so hey, wenn jemand ins Kino geht, schreibt das da mal rein und dann gucke mal, vielleicht will jemand anders mitkommen. Aber ich wusste schon, die anderen kann ich dazu nicht motivieren so richtig, das war mir schon völlig klar.
Ja, gut.
Ja, ja. Und die hatten auch gerade andere Themen noch, deswegen, ich habe es trotzdem mal reingeschrieben, nicht, dass dann heißt hier, nee, aber. Und da lief es nämlich schon 20 Uhr. Ich hatte erst geguckt hier in, bei mir direkt, also wirklich ein paar Minuten nur entfernt, da kann ich fast mit dem Fahrrad hinfahren, so schnell. Da lief er erst 20.45 Uhr am Freitag und dachte ich, ah nee, das wird dann zu spät, das ist auch wieder eine Dreiviertelstunde später. Und da habe ich mich für Ludwigsburg entschieden und nach Stuttgart rein wollte ich nicht erst. Und ja, weil der Film geht nämlich auch ein ganzes Stückchen, Mission Impossible, Dead Reckoning, also der geht ja über 3 Stunden, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere, oder? Oder an, knapp 3 Stunden, glaube ich, 164 Minuten, 2 Stunden 43. Und deswegen dachte ich, naja, lieber ein bisschen eher anfangen. Da sind wir eher fertig. Ja. Zu den weiteren Sachen komme ich dann später im Bereich Sonstiges, warum das nicht ganz so funktioniert hat. Aber erstmal zum Film Mission Impossible. Teil 7 ist das ja mittlerweile der Reihe. Und für jemand, der sich da vielleicht ein bisschen reinfinden will in das Thema Mission Impossible, dadurch, dass die so mit der Namensgebung, es gab ja Phantom Protocol und also nur die ersten 3 Filme hießen wirklich Mission Impossible 1, 2, 3 und dann ging es halt los mit ja, anderer Titelgebung, Entschuldigung, andere Titelgebung nenne ich es mal. Also der, da war es dann so, der 4. hieß dann schon Phantom Protocol, dann der 5. hieß Rogue Nation, der 6. hieß Fallout und jetzt der 7. ist eben Dead Reckoning Teil 1 und der 8. ist dann eben Dead Reckoning Teil 2. Was man auch dazu sagen kann, ist, dass der Film zum Großteil während der Pandemie gedreht wurde, das heißt während Lockdowns und das macht es dem Film natürlich sehr, sehr einfach, irgendwelche Verfolgungsjagden irgendwo spektakulär in Innenstädten zu inszenieren, weil natürlich dann relativ wenig Autoverkehr war in diesen Innenstädten bei Lockdowns. Ne? Und ich fange aber erstmal an. Also der Prolog beginnt in einem U-Boot. Und allein der Prolog ist schon so spektakulär und spannend, das hat mich sofort reingezogen. Ich weiß nicht, man kennt das ja, man guckt irgendeine neue Serie oder einen neuen Film. Und bei Star Wars geht es mir jedes Mal so, da reicht schon die Musik und die Schriften, die so ins Bild reinlaufen. Da bin ich schon drin, da freue ich mich schon total auf den Film. Ne? Und hier war es so, die Prolog-Szene, die war schon so perfekt inszeniert. Das ist der absolute Wahnsinn. Das war so spannend. Und da war Tom Cruise noch nicht mal zu sehen. Da ging es einfach um ein russisches U-Boot, wo ein bisschen was schief geht. Ich will jetzt nicht spoilern. Unterhalb der Beringsee unterm Packeis und so.
Aber und wusstest du eigentlich, entschuldige mich kurz, wusstest du, dass es mehr Flugzeuge auf dem Meeresgrund gibt wie U-Boote in der Luft?
Das ist natürlich nachvollziehbar.
Ja, entschuldige. Ja. Und bitte machen Sie weiter.
Ja, unnütze Fakten, Teil 5. ja, jedenfalls U-Boot. Also und dann beginnt natürlich auch der eigentliche Film und dann kommt die Titles mit der berühmten Musik und so weiter. Man kennt das ja, ne? Und der Film baut sich dann halt so auf, dass, ja, also Ethan Hunt, der ist ja im vorhergehenden Teil, war ja auch ein bisschen abtrünnig geworden und die deswegen sind die ihm noch nicht ganz so grün von dem von der IMF, von der Impossible Mission Force und ja, es passiert dann auch ein bisschen was, dass sie doch wieder auf ihn zurückgreifen müssen. Er bekommt auch am Anfang einen Auftrag, dass er nämlich einen Schlüssel beschaffen soll. Und ihm wird erstmal noch nicht dazu gesagt, wofür dieser Schlüssel eigentlich gut ist, was der öffnet. Wir wissen es aber schon aus der Prolog-Szene. Ich möchte es trotzdem nicht spoilern. Und ja, er macht sich dann auf den Weg. Dieser Schlüssel besteht aus 2 Teilen. Die steckt man so ineinander. Und dann wird es ein ganzer Schlüssel. Und es gibt ja, so Händler, die haben den einen Teil und dann gibt es andere Parteien, die haben halt den anderen Teil von diesem Schlüssel und erstmal sind alle hinter diesem Schlüssel her, Riesenverfolgungsjagden durch Rom, durch Venedig und sonst was alles und wir erfahren dann halt auch immer mehr, was dann eigentlich noch dahinter steckt und ich will ganz bewusst gar nicht so wahnsinnig viel erzählen. Wir reden ja wirklich von einem fast 3-Stunden-Film, also eigentlich, ich könnte hier so viele Szenen erzählen, die irgendwo passiert sind, wo irgendwelche Leute wieder auftreten, die schon mal da waren in der Reihe oder wo irgendwas passiert ist. Und ich will es ganz bewusst mal nicht tun. Ich habe schon einige jetzt danach, nachdem ich den Film gesehen habe, einige Kritiken gelesen und auf YouTube ein paar Rezensionen mir angeschaut. Da wurde mir teilweise ein bisschen zu viel verraten. Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich drin saß und gar nichts wusste, außer dem Trailer, den ich gesehen habe, der mir sehr gut gefallen hat, fand ich es eigentlich ziemlich gut. Simon Pegg natürlich auch wieder mit dabei, Ving Rhames mit dabei, Rebecca Ferguson mit dabei, die ich zuletzt ja in der Serie Silo gesehen habe, die mir da sehr gut gefallen hat. Und ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen Fan der Mission Impossible-Reihe. Ich habe da auch so ein Fable für solche, sag mal, James Bond-esken Stories und Filme. Ich finde aber mittlerweile die Mission Impossible-Filme, die machen es echt besser als die aktuellen Bond-Filme. Und diese ganze Inszenierung und Christopher McQuarrie hat auch wieder hier mit Tom Cruise zusammengearbeitet. Wieder eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, nachdem sie ja schon ein paar andere Sachen zusammen gemacht haben. Ah, das merkt man einfach. Die Action-Szenen, die sind sowas von perfekt. Also fast jeder kennt eigentlich irgendwelche Action-Szenen aus Mission Impossible-Filmen, die einfach so geil inszeniert waren, wo irgendwas Kurioses oder Geiles passiert ist, was einem im Gedächtnis geblieben ist. Und sowas gibt's hier auch. Und es gibt dann sogar noch so Szenen, die sind, ich würde es mal fast sagen, so Screwball-Comedy-mäßig, so eine Verfolgungsjagd. Und das werde ich jetzt mal erwähnen, weil die Szene ist im Trailer schon drin. Sie müssen fliehen von einer Stelle und sie brauchen ganz schnell ein Auto. Und es gibt offensichtlich von dieser IMF, die haben nicht nur Safe Houses, sondern er kann in seinem Handy auswählen, auch Safe Cars. Die haben in jeder Großstadt auch Autos irgendwo geparkt, die man nehmen kann, wenn man schnell ein Auto braucht, ne? Was ja auch schon mal ein sehr witziger Einfall ist. Und dann drückt er da drauf auf dieses Ding und es zeigt ihm da den Weg bis zu dem Auto und er kommt dann dahin und da ist die Szene, die auch im Trailer zu sehen ist, er drückt dann da drauf und da steht halt, wir befinden uns halt in Rom, da steht da Ferrari und sonst was, alles nebeneinander. Er drückt drauf und irgendein Auto antwortet so, bip, bip, und er sieht das gar nicht. Da steht zwischen diesen ganzen Ferraris und irgendwelchen geilen Schlitten, steht halt so ein kleiner, gelber Fiat 500, ein elektrischer, ein Elektrocar. Und er ist so, hä? Und dann steigen die da ein, da gibt es so eine lustige Verfolgungsjagd, die aber auch so spektakulär inszeniert ist mit diesem kleinen gelben Fiat 500 Elektroauto. Ey, das hat so einen Spaß gemacht, die geht ewig, die Szene, ich hätte sie mir noch eine halbe Stunde länger angucken können, weil das einfach so geil inszeniert ist und die Kamera, die steht immer genau da, wo sie stehen muss und die haben ja auch teilweise Kameras im Auto gehabt, das heißt, wenn der irgendwas rammt, du siehst richtig, wie die Schauspieler da drin auch sich davon weggeruckt werden, von diesem Stoß, den sie irgendwo abbekommen und das fühlt sich alles handgemacht und echt an und ist es wahrscheinlich auch zum Großteil. Und das war ja nur eine von vielen geilen Action-Szenen, natürlich den Money-Shot, den kennt man schon aus dem Trailer, wo er mit diesem Motorrad über diese Klippe springt und dann einen Fallschirm aufmacht und die Szene geht aber noch ein ganzes Stück weiter, er muss dann noch mit einem Fallschirm auf einem Zug landen und so und dann passiert auch noch eine ganze Menge. Also perfekt inszenierte Action-Szenen, wirklich bis ins kleinste Teil, kannst du nicht meckern. Gerade bei Kampfszenen, du weißt immer genau, wer wo ist. Es ist nicht wie bei irgendwelchen anderen Filmen, wo du denkst, oh, da kommen hier tausende Gegner und du weißt gar nicht, wo die alle herkommen. Du weißt genau, wer wo ist zu jeder Zeit und er tut sich auch nicht so leicht bei irgendwelchen Action-Szenen und wahnsinnig gut. Und die Story, ja, am Anfang dachte ich, dass in Anführungszeichen der Endgegner, der aufgebaut wird, dachte ich, ob das so funktioniert, wie sie das so aufbauen. Und dann macht aber das nochmal so einen kleinen Schwenk in eine andere Richtung, dass man versteht, okay. Und dann macht es alles viel, viel mehr Sinn und man muss dem Film einfach auch die Zeit geben. Ist nicht so ein absolut verwirrender Mist wie Hypnotic hier, sondern ein gut geschriebener Film, tolle Action-Szenen, wahnsinnig rasant auch, aber mit viel Spaß und Humor drin an richtigen Stellen. Der Schnitt ist, würde ich sagen, der kriegt einen Oscar für den Schnitt, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, lange keinen Film gesehen, der so einen guten Schnitt hatte und auch dieses ganze Thema mit Ton hier, mit Sounddesign, Soundeffekte, wenn die irgendwo fahren, du hörst das Knuscheln und Knacken und Ächzen und irgendwas, wenn die irgendwas bewegen, da kommt doch alles immer aus dem Lautsprecher, wo es wirklich herkommen muss. Und das ist, boah. Also ich habe selten oder lange nicht mehr so einen Actionfilm gesehen, der sich so perfekt angefühlt hat, gerade in diesen Action-Szenen, die natürlich für einen Actionfilm ja sehr wichtig sind. Und aber die Story kommt auch nicht zu kurz. Und der Film, obwohl er Dead Reckoning Teil 1 heißt, ist es nicht so wie bei, weiß nicht, bei Harry Potter wurde ja der letzte Film auch zweigeteilt oder bei Tribute von Panem oder so oder auch bei der Herr-der-Ringe-Reihe, die wurde ja auch aufgeteilt. Da war es ja irgendwie ein bisschen unbefriedigend, das Ende. So nach dem Motto, oh, jetzt würde ich aber schon gern wissen, wie es jetzt genau hier an der Stelle weitergeht und hoffentlich vergesse ich das nicht, bis der nächste Teil kommt oder so. Hier ist es so, der Film hat eigentlich einen relativ okayen Abschluss. Das heißt, er könnte sogar für sich stehen. Es ist natürlich so, der große Endgegner ist jetzt natürlich noch nicht besiegt, ist klar, weil das spart man sich natürlich für den zweiten Teil auf. Aber der Film hat erstmal, der macht an einer Stelle Pause, wo man sagt, okay, ja, das ist ein runder Film bis hierhin. Die Storylinien, die angefangen wurden, wurden zu Ende gebracht. Und es ist, man geht befriedigt aus dem Kino, man hat einen echt tollen Film gesehen. Teilweise bei manchen Szenen hat er ihm irgendwie das Herz bis zum Hals geschlagen, weil es irgendwie so geil inszeniert war. Man hat sich gefreut, das Herz hat gehüpft, wenn die Melodie kam und da ist irgend so ein geiler Mission Impossible-Moment passiert. Und ja, ich bin sehr, sehr begeistert davon. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, so, hey Erik, ich will ins Kino gehen, was soll ich gucken, Indiana Jones oder Mission Impossible? Ich würde, glaube ich, sagen Mission Impossible. Und falls da jemand Bock hat, reinzugehen, würde ich, glaube ich, sogar noch mal mitkommen. Ja, deswegen. Also von mir eine sehr hohe Wertung jetzt für den ersten Teil. Ich hoffe, der zweite Teil reißt es nicht mit dem Arsch ein. Kann ja passieren, man weiß es nicht. Ne? Also es sind ja immer eigenständige Filme, aber von dem ersten Teil gibt's, oder für den ersten Teil gibt es von mir eine sehr hohe Wertung mit 9 Punkten. Der hat mir wirklich Spaß gemacht, trotz seiner Länge. Oder vielleicht, ja, ich habe mich die ganze Zeit nicht gelangweilt. Ich war gut dabei. Es gibt so viel zu sehen und gut inszeniert. Und ja, richtig gut. Geht da ins Kino rein. Ein Film, der die große Leinwand auf jeden Fall braucht. Wartet nicht, bis ihr den irgendwann mal im Heimkino sehen könnt. Auch wenn ihr noch so einen großen Fernseher habt. Guckt den im Kino, geht irgendwo hin, wo es irgendwie Dolby Atmos, THX, was weiß ich, irgend so einen geilen Soundscheiß-Design gibt, wo ihr richtig das genießen könnt. Ja, setzt euch hin, nehmt euch Popcorn, Nachos, alles und macht mal einen richtig schönen Kinotag. Und ich hoffe auch, dass Tom Cruise hat ja auch damals mit Top Gun Maverick quasi schon die Kinos im Alleingang gerettet aus der großen Krise, die da war. Ich hoffe, er kann jetzt hier nochmal wieder einen richtigen Push geben fürs Sommergeschäft mit dem Film. Und der Film ist auch verdammt gut. Er hat es nicht nur deswegen verdient, den anzuschauen. Ja. Rein ins Kino, okay. Alle. Okay, und jetzt bin ich gespannt, was da für Kommentare kommen. Sagen, Erik, das war großer Quatsch hier. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist schon gut. Wir schauen mal, was so Neues anläuft. Ich weiß ja schon, dass ich nächste Woche einen Film sehen möchte, wo ich auch ins Kino gehe. Aber es ist nicht Barbie. Es ist nicht Barbie. Und ja, mal schauen.
Kinocharts und Neustarts.
Beginnen mal mit den deutschen Kinocharts. Wir haben jetzt nicht die von den Innenstadtkinos, weil die uns immer die aktuellen Charts gibt. Die ist gerade im Urlaub. Sei ihr gegönnt. Wenn sie wiederkommt, natürlich. Ist wahrscheinlich der neue Mission Impossible hat alles abgerissen. Wo fangen wir denn an? Platz. Ja, die sind alles keine Neuansteiger. Fangen wir wieder mit der 5 an. Oder nee, machen wir die 6, weil da ist Spider-Man Across the Spider-Verse. Der war ja letzte Woche noch relativ hoch platziert. Kann man ja mal erwähnen.
Auf Platz 6, genau. Auf Platz Nummer 5, von der 3 auf die 5, No Hard Feelings. Den hatten wir ja auch in der Sneak und hier in der Sendung. Mhm.
Dann Platz 4, von der 2 gefallen ist Elemental, der neue Disney-Animationsfilm.
Ja, wobei, ich glaube, der wird sich nochmal berappeln auf Platz 3, Neueinsteiger, Insidious, The Red Door.
Okay, Platz 2, Ladybug und Cat Noir, Awakening.
Und Platz Nummer 1, wie auch in der Vorwoche, aber schon um was, 50% weniger Zuschauer oder Einnahmen, Indiana Jones and the Dial of Destiny.
Guck den mal im Kino an. Mensch, bist du auch so ein Indiana Jones-Fan?
Ja, Mann, mal, ey,
vielleicht schaffst du es irgendwie.
Vielleicht gerade hier.
So dann lässt du vielleicht mal lieber so eine Hypnotic-Sneak aus und gehst nebenan in den anderen
Saal. Ja, weil ich genau wusste, dass Hypnotic kommt.
Nein, ich mache nur Spaß. Aber. Ja. Also Indiana Jones auch unbedingt im Kino anschauen. Wer irgendwas mit Indiana Jones am Hut hat, am Indiana Jones, was hat er, an Stetson? Nee, was hat er, wie heißt der? Der Hut, der hat doch so einen Namen, diese Form des Hutes, keine Ahnung. Ja, unbedingt im Kino schauen, auch große Leinwand. Jetzt kommen die Sommer-Blockbuster und im Kino, ey, da ist wenigstens kühl. Ja, es sei denn, ihr geht gerade in irgendein Dorfkino oder so. Ich kann mich erinnern, wenn wir früher irgendwie an der Ostsee gefahren sind, da gab es manchmal so in diesen Feriensiedlungen, wo wir dann irgend so ein Bungalow gemietet hatten oder so, da gab es da manchmal so ein Ferienkino, nannte sich das dann. Da haben die wirklich in irgendeiner Baracke einfach mal so einen Filmprojektor hin und da war halt nichts thematisiert und nichts, aber war auch geil. Ja, okay, also das waren die Charts und was läuft denn jetzt Neues an? Gleich mal gucken.
Du hast es ja gerade schon fast gespoilert. Oder hast du es schon gespoilert?
Ja.
Was anläuft.
Ich finde es gerade nicht. Wo sind wir denn hier?
Es startet Barbie. Ich übernehme das schon mal, während du noch raussuchst. Barbie. In dem ersten Live-Action-Film verwandelt sich die berühmte Plastikpuppe Barbie in einen echten Menschen und lernt, dass wahre Schönheit nur von innen kommt.
Da kam auch der Trailer vor Mission Impossible. Und da war ein Satz drin, der mir im Gedächtnis geblieben ist, da stand irgendwie drin, der Film ist für euch, wenn ihr Barbie liebt, und dann kam nochmal irgendwie eine andere Szene und dann stand nochmal eine Texttafel da, oder wenn ihr Barbie hasst. Und ich weiß es nicht, also ich kann mit Barbie halt nichts anfangen, ich kann auch mit dem Film nichts anfangen, also ich weiß nicht, ich hasse Barbie nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich gucke das nur, um den Film zu hassen an, ja, so wie scheiße das alles ist. Deswegen würde ich nicht ins Kino gehen. Ja, ich weiß nicht.
Ja, aber also ich finde aber schon, die Trailer und so, es sieht alles schon völlig abgefahren aus. Und
auf jeden Fall, abgefahren sieht es aus, wie dann Barbie in die reale Welt kommt. Und ja, da sind ja auch extrem gute Darsteller dabei.
Ja, ja.
Wo ich dann sage, die
Margot werden, Robbie als Barbie.
Ja, und hier ja, also das geht ja ein bisschen zu Nebendarstellern. Ich will es jetzt nicht extra googeln, aber da waren sehr viele. Naja.
Ryan Gosling als Ken.
Ja, Will Ferrell. Michael
Cera, Will Ferrell, Kate McKinnon.
Chef von Mattel. Ja, aber ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie der performt an der Kinokasse.
John Cena.
Ja, ich bin gespannt, wie der an der Kinokasse performt. Mal schauen. Bin vor allem auch auf die zweite und dritte Woche gespannt. Wenn dann die Leute, die im Film waren, ob die den weiterempfehlen anderen Leuten, die dann auch reingehen. Weil es gibt ja viele, die dann erstmal so, ja, die kriegen es nicht ganz mit. Okay, da läuft jetzt ein Film. Die sind ja nicht so Freaks wie wir, die immer alles wissen. Und gerade, ja, ich sehe bei mir auf Arbeit oder so, ja, was kannst du denn empfehlen? So, ja, ich habe jetzt den gesehen. Ach, der läuft schon. Ah, alles klar, Indiana Jones. Okay, hast du nicht mitgekriegt, dass jetzt ein neuer kommt? Na, alles klar. Ja, ja. Nee, sei ja dahingestellt. Also das ist ja, jeder hat ja so andere Interessen und so. Aber da sind halt dann, wenn die Leute, die da im Film waren, sagen, ey, den musst du sehen, hier war ich jetzt im Kino drin. Das wird interessant, dann die zweite und dritte Woche. Naja, also was auch anläuft, was ich auf jeden Fall gucke, ich versuche das irgendwie zu schaffen, genau wie jetzt bei Mission Impossible und wie bei Indiana Jones, ist Oppenheimer, der Film. Der hat mich schon sowas von angefixt seit dem ersten Teaser, den es da gab und der Trailer auch. Und ich habe jetzt auch den Trailer wieder gesehen. Das ist der Wahnsinn. Muss ich unbedingt sehen, den neuen Christopher Nolan-Film. Tolle Darsteller.
Geht ja nur 3 Stunden.
Ja, mittlerweile 3 Stunden im klimatisierten Raum geht.
Ja, aber ja. Lou, Abenteuer auf Samtpfoten, ein Kinder- und Familienfilm. Französischer Familienfilm über Clemens und ihr frisch adoptiertes Kätzchen Lou, die Paris verlassen, um die Ferien gemeinsam auf dem Land zu verbringen.
Running Against the Wind. Deutsch-äthiopisches Drama über 2 Kindheitsfreunde mit unterschiedlichen Träumen, die sie nach vielen Jahren versuchen wiederzufinden. Okay.
Ah. Eva und Adam, schwedische Komödie für die ganze Familie über die erste Liebe.
Okay. Der Film, das ist eine Doku.
Das ist eine Doku.
Und gucke ich gerade mal bei...
Weiß nicht, ob die gegen Oppenheimer und Barbie noch jemanden ins Rennen schicken.
Das auf Filmstarts steht noch einer da, nämlich The Happiness of the Katakuris. Das ist der neue Takashi Miike-Film.
Takashis Castle-Film.
Nee, Takashi Miike, der hat echt gute Filme gemacht.
Aber ein Takashis Castle-Film würde ich mir anschauen. Also.
Ist beschrieben hier als Musik-Horror-Komödie. Genau, nachdem ihm kurz vor der eigentlich bald anstehende Pensionierung gekündigt wurde, sucht Masao mit seiner dysfunktionalen Familie nach neuem Glück in einer idyllischen Bergregion, die in Kürze aufblühen und richtig viele Touristen anziehen soll. Mit einem Gasthaus will die Familie um die immer nur das positiv sehende Frau Keiko und den rüstigen Opa Tetsuro und dem straffälligen Sohn Shinji, der hoffnungslos romantischen Tochter Naomi und der Enkelin Tamaki reich werden. Als nach langer Wartezeit endlich die ersten Gäste kommen, beginnt aber nicht der erhoffte Erfolg. Stattdessen verlieren immer mehr Hotelgäste auf skurrile Weise ihr Leben. Und da Polizei schlecht fürs Geschäft wäre, versuchen die Katakuris, die Tote zu vertuschen. Also klingt wieder sehr cool nach einem Takashi Miike-Film. Und deswegen wollte ich den mal nicht unerwähnt lassen. Auch wenn der hier auf der einen Seite gar nicht erwähnt ist. Ja. So, das waren die Neustarts. Die Charts haben wir. Ich guck mal, was hier in den, ob es irgendwelche Serien-Neustarts gibt. Jetzt, heute ist das 16.07. Was kommt da? Auf Paramount Plus startet eine Serie, die heißt Joe Pickett. Auf Sky Atlantic startet The Idol. Was haben wir noch so? Das süße Magnolia. Ach, die Staffel 3 schon auf. Am 21. Juli startet School Spirits auf Paramount Plus. Ja, aber. Ach, hier, auf Paramount Plus startet auch Special Ops Lioness. Da habe ich schon ein paar Mal einen Trailer gesehen. Kam sogar im Kino der Trailer dafür. Startet am 23. Juli, ist vielleicht auch interessant. Okay, so. Ach ja, hier steht noch was drin. Innenstadtkinos News. Wir haben einen Hinweis bekommen von den Innenstadtkinos. Das ist zum Film Barbie. Einen besonderen Cine-Event gibt. Ein Cine-Event. Barbie, die Pink Preview. Am Mittwoch, den 19. Juli, läuft um 19 Uhr, alles mit 19, am 19. Juli um 19 Uhr, könnt ihr euch leicht merken. Allerdings, die Originalversion um 19 Uhr im Gloria und die deutsche Version um 19 Uhr im EM und dasselbe auch nochmal 21.30 Uhr. Und was ist da das Besondere? Die Gloria und EM Kinofoyer strahlen für den Preview-Abend von Barbie in Pink. Und vielleicht kommen die Besucher zur Preview auch in Pink oder bringen ihre Barbie oder Ken mit, ob in Lebensgröße oder aus der Spielzeugkiste. Im Kinofoyer erwartet die Besucher eine pinke Lichtstimmung, Barbie-Buttons für alle, die mutig sind und in Pink oder mit Barbie oder Ken kommen. An der Kinotheke gibt es Kinosnacks. Auch eine Fotogelegenheit mit der Barbie-Puppenverpackung steht bereit. Ja, also für alle, die gerne auf Instagram irgendwas posten, was cool ist, auf jeden Fall da vorbeigehen. Und dann seht ihr ja schon quasi am Mittwoch, den 19. Juli, den Film, der eigentlich erst am 20. startet. Das ist also quasi wirklich eine Preview. Dann habt ihr den schon gesehen. Und wenn ihr den gesehen habt, dann schreibt mal einen Kommentar hier auf kinocast.net, ob der sich lohnt. Das interessiert mich echt, ob euch der gefallen hat, der Barbie-Film. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob das was wird. Aber ihr kriegt da auf jeden Fall was. Bringt eine Barbie Ken mit oder verkleidet euch als Barbie oder Ken und dann kriegt ihr coole Sachen da, wenn ihr da hingeht. Okay, jetzt sind wir im Heimkino.
Heimkino.
Ja, wir hatten ja letztens den Film Kandahar in der Sneak Preview, den wir uns da nochmal besorgt hatten.
In Kandahar wachsen.
Okay.
Entschuldigung.
Ja. Den wir dann als Screener bekommen haben. Das war sehr, sehr gut. Da konnten wir den nämlich noch nachholen. Mir hat er ja echt ganz gut gefallen. Und dann hatte mir jemand geschrieben, wenn dir der so gut gefallen hat, kennst du eigentlich da The Covenant? Der schon, ich glaube, der ist auch von 2023, lief aber schon vor ein paar Monaten im Kino und gibt es jetzt im Heimkino. Und der soll wohl sehr ähnlich sein und Kandahar soll da ein bisschen was davon abgeguckt haben, wie er ja auch bei diesen anderen Olympus Has Fallen und wie sie alle hießen, Filmen, da hat man sich ja auch sehr gerne an anderen Vorlagen bedient, ne? Sei es nun Stirb langsam oder irgendwas. Oder wie ist der Film von Roland Emmerich mit White House Down, genau. Ja, und deswegen habe ich den mal geschaut, Guy Ritchies The Covenant. Es geht, die Hauptrolle spielt Jake Gyllenhaal. Und das hat mich erstmal angenehm überrascht, weil es war mir bis dahin gar nicht klar, dass der da die Rolle spielt. Und Jake Gyllenhaal ist bei so einer Einheit in Afghanistan tätig und diese Einheit, ja, die wird halt immer dezimiert auch von irgendwelchen Attacken. Das ist natürlich alles nicht so schön, aber es ist jetzt nicht ganz so düster wie jetzt, wie ist dieser andere Film mit Jake Gyllenhaal, wo der da diese Einheit im Irakkrieg war, das glaube ich. Das war so ein bisschen eher düster angelegt. Hier ist es eher so ein bisschen actionreicher angelegt und man merkt diese Guy Ritchie-Regie, schneller Schnitt, gut Inszenierung von den Action-Szenen und es geht langsam so auf das Ende zu von dem amerikanischen Einsatz in Afghanistan. Wir wissen ja, die haben sich dann, war das letztes Jahr oder so, zurückgezogen oder vorletztes Jahr, haben sich alle Alliierten rausgezogen. Die Deutschen sind ja auch aus Afghanistan abgezogen, was dann dazu geführt hat, dass da das Land mehr oder weniger ins Chaos gestürzt wurde und jetzt mittlerweile die Taliban wieder an der Macht sind und was eigentlich ziemlich schlimm ist für viele Leute, aber auch eben für viele, die dort mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben, die dann teilweise hingerichtet wurden oder auf üble Weise geschändet wurden hinterher. Und wir befinden uns aber hier so in den Monaten vorher, bevor die Amerikaner sich rausgezogen haben aus der Sache. Und die ganze Situation kippt auch schon so langsam. Die ja, Taliban und ISIS und wie, alle sind ja dort aktiv. Und ja, sie sind dann irgendwo auch unterwegs und geraten auch in Hinterhalt. Und, ach nee, ich muss anders anfangen. Er bekommt einen neuen Übersetzer zugeteilt, einen neuen Vermittler sozusagen, ein der sich ein bisschen in der Region auskennt und der ist halt ein bisschen anders als seine bisherigen Übersetzer, die sie immer mitgenommen haben, wird gespielt von Dar Salim, der spielt den Ahmed und der hat nämlich, wie wir dann später erfahren, so ein bisschen auch Dreck am Stecken, hat mit Rauschgift gehandelt, er war eher so kriminell unterwegs und aber ihm sind auch schlimme Sachen passiert, weshalb er sagt, er will jetzt da der US-Armee seine Dienste andienen. Und er ist halt überhaupt nicht so befehlstreu. Also er befolgt jetzt nicht so die Befehle, wenn ihm jemand irgendwas sagt, wenn er selber denkt, ah, das könnte falsch sein, der Befehl. Und das führt natürlich erstmal zu erheblichen Spannungen mit seinem Master Sergeant, gespielt von Jake Gyllenhaal. Aber dann gibt es eben diese Szene, wo dann wirklich wo er warnt vor was und dann passiert auch ein bisschen was und er ist dann mit Jake Gyllenhaal dann alleine. Jake Gyllenhaal ist dann auch verletzt und sie müssen sich dann zusammen durchschlagen oder besser gesagt, er carried ihn, also er sorgt dafür, dass Jake Gyllenhaal dann durchkommt und was dann noch so alles passiert, also das kennen wir ja schon ein bisschen aus Kandahar, so ähnlich, aber da passiert noch viel, viel mehr und das will ich aber jetzt mal nicht alles verraten. Es ist ein richtig gut inszenierter Film. Ich finde auch gut, dass hier so ein bisschen diese Ambivalenz nicht nur so Hurra Amerika da drin ist, sondern vielleicht macht das auch, weil eben Guy Ritchie das inszeniert hat, dass da doch auch erhebliche Zwischentöne zu hören sind in diesem Film, dass es eben nicht alles so gut ist, was da gemacht wurde und wie und was und wie umgegangen wurde mit manchen Situationen und mit Menschen und mit überhaupt diese großen politischen, strategischen Entscheidungen, die da getroffen wurden und das ist hier alles noch mit drin, aber der Film verliert nie aus dem Auge, dass er die Zuschauer auch irgendwie unterhalten will, einen guten Action-Kriegs-, Antikriegsfilm liefern möchte und das fand ich richtig gut. Es ist sehr, sehr gut inszeniert. Hat mir doch ein bisschen mehr Spaß gemacht als Kandahar. Ich glaube, ich muss Kandahar noch mal ein bisschen abwerten, jetzt wo ich den gesehen habe. Also hier für Guy Ritchies The Covenant gebe ich 7,5 von 10 und ich muss noch mal gucken, was ich Kandahar gegeben habe. Ich muss den noch ein bisschen runterstufen, weil hier habe ich eindeutig gesehen, dass es besser geht. okay. Und ich kann den empfehlen. Also Guy Ritchies The Covenant. Echt empfehlenswert. Gibt es im Heimkino, kann man sich hier auf Blu-ray kaufen. Und empfehlenswerter Film. Okay, dann, ich muss erstmal ein Stück trinken.
Das ist okay, habe ich auch gerade. So.
Dann haben wir ja noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir haben heute keine Serien und nichts. Kann ich noch ein bisschen was zu meinen Erlebnissen rund um meinen Mission Impossible Kinobesuch? Ich bin ja mal in ein anderes Kino gegangen, habe ich ja gesagt. und erstmal nach Ludwigsburg gefahren. Und es gibt in Ludwigsburg direkt vor dem Kino einen schönen Parkplatz, den ich sonst immer genommen habe, wenn ich mal dieses Kino angesteuert habe. Ja, der war aber voll. Dann bin ich da rumgefahren, hab mein Auto in ein Parkhaus gestellt und alles soweit okay. Ja, war ein bisschen knapp dran mit der Zeit. Ich habe ja gesagt, fängt um 8 an. Irgendwie war ich dann so 10 vor 8 beim Kino. Eine Riesenschlange, weil sie hatten nur eine Kasse auf und diese eine Kasse haben sie jetzt auch vorne noch zusammen mit so einem Snackstand. Und dann, wenn du da so Kino-Noobs hast, die sagen, hier, sie waren seitdem der letzte Indiana Jones im Kino war, nicht mehr im Kino und sie wollen jetzt Indiana Jones gucken. Und ja, wie geht das? Und was? Ach, Nachos? Ja, ach, Soße? Welche Soße? Ach, Popcorn? Welche Größe? Naja. Auf jeden Fall, wenn du dann eine Person hast, die alles macht, das dauert schon lange. Also, ja gut, es hat sich dann auch irgendwann entwirrt. Ich habe knallhart gesagt, was ich will. Ich will das. Ja, und habe auch schon gesagt, wo ich sitzen will. Ja, irgendwie so vierte, fünfte Reihe vor der Leinwand so. Weil ich habe schon online gesehen, dass da sehr viel frei war. Allerdings konnte ich meine Online-Reservierung zu Hause nicht mehr machen, weil die geht nur bis halbe Stunde vor Filmbeginn. Ja, dann musste ich es also an der Kasse machen. Ja, jedenfalls habe ich schon gesagt, ja, so ganz vorne. Ja, da ein Drama, ey. Einfach so. Ja, wo denn jetzt? Ja, irgendwie vierte, fünfte Reihe von vorne. Ja, jedenfalls habe ich dann guten Platz. Und ja, der Film ging ja sehr lang, wurde ja schon erwähnt. Ich bin dann irgendwie so 20 Uhr begann der Film, dann mit Trailern und mit allem. Ich bin dann irgendwie so 22:45 aus dem Kino raus oder so. Gehe zum Parkhaus hin. Will meine Karte bezahlen, steck die Karte rein, bezahl meine 3 Euro, das ging, 3 Euro, und der Automat machte Kling-Klong, gab mir aber die Karte nicht wieder. So, dann haben die da so eine Ruftaste auf dem Automaten, ja, ich drück da die Ruftaste. Ja, bitte warten, ja, es klingelt, bitte warten, ich warte, nichts passiert. Dann kommt jemand nach mir. Ich stelle mich erstmal so an die Seite und denke so, mal gucken, ob das bei dem auch ist. Ne? Ich hab ihm aber gesagt, so, bei mir ist gerade die Karte drin geblieben. So, ja, ich probiere mal, ob es bei mir geht. Und er steckt seine Karte rein. Bei ihm ging's. Die Karte kam wieder raus. So, dachte ich, prima, super. Ich hab den Jackpot hier. Ne? Ja, jedenfalls dann, wo der weg war, nochmal die Taste gedrückt. Nichts passiert. Dachte ich, okay. Mittlerweile kamen noch ein paar andere Leute. Und so, die so, ja, wir können ja hier probieren, ich muss dazu sagen, da war dann 22.30 Uhr wurde das Parkhaus geschlossen zur Einfahrt, ne? Das heißt, du durftest da nicht mehr reinfahren und wir erinnern uns, wir waren mittlerweile 23 Uhr, ne? So, das heißt, da war da so ein Gitter zu und wenn du die Karte innen reingesteckt hast, ist Gitter hochgefahren, dann die Schranke aufgegangen, konntest du rausfahren, ne? Dann hatte jemand die Idee so, hey, fahr doch direkt hinter mir. Ich erinnerte mich noch an diesen Mr. Bean-Sketch, wo der versucht, da aus dem Parkhaus rauszukommen. Da dachte ich, ich weiß nicht, ob das geht. Ne? Es ging auch nicht. Ne? Und weil ich konnte ja nicht rausfahren, weil ich hatte keine Karte. Und es gab noch nicht mal eine Taste an dem Automat, wo man sagen könnte, hey, Karte verloren, gib mir mal eine neue zum vollen Preis oder so. Mhm. Gibt's nicht. So. Und ich bin auch mittlerweile mal da runtergegangen. Da ist ja immer so ein Aquarium, wo jemand drin sitzt. Wo du dann sagen kannst, hier Problem und so. Da war halt keiner mehr, weil das Parkhaus war zu. So. Und dann habe ich nochmal die Taste gedrückt hier an dem Automat, da war eine direkt daneben nochmal. Und da habe ich gehört, wie es in diesem Aquarium drin klingelt. Ja, und da war natürlich keiner mehr. So, und dann waren an diesem Aquarium dran jede Menge Nummern, die man anrufen konnte. Ja, Problem ist nur, im Parkhaus hast du keinen Empfang. Ich muss also wieder halb rausgehen und anrufen. Erste Nummer völlig erfolglos. Ewig klingeln lassen, keiner rangegangen. Ja, was machst du denn? Ne? So, und dann habe ich irgendwie, da war noch eine Nummer vom Sicherheitsdienst. Und dann habe ich gedacht, ja, rufe ich den mal an. Dann ist halt, was weiß ich. Da ist tatsächlich dann irgendwann nach zigmal Klingeln jemand rangegangen. Ich so meine ganze Situation erläutert, sag hier, Karte im Automat, kam nicht mehr raus, bezahlt, ich kann jetzt hier nicht rausfahren, was, ja. Ja, es kommt jemand, ne, Viertelstunde. Und so dachte ich, eine Viertelstunde wartest, ey, das dauert, fühlt sich nochmal länger an, ne, da in dem Parkhaus drin. Naja, gut, habe ich gewartet, kam dann so ein Typ, also ich habe jetzt erstmal alles lang und breit erklärt und wo ich stehe, weil dieses Sicherheitsdienst, der betreut irgendwie mehrere Sachen, mehrere Objekte und alles, musste ich alles erklären am Telefon und so. Jedenfalls kam dann irgendjemand Und ich so, ja, mein Retter und so.
Und habt ihr erst mal geknutscht?
Habe ich so gesagt, hier, ja, Karte drin geblieben, was ist da los und so, ich hier keiner da. Und so, ja, hm. Und er so, ja, kein Problem und so. Dann, also, ich sag, wie machen wir das jetzt? Irgendwie neue Karte oder? Nee, ich lass dich raus und so. Und dann blieb er auf einmal stehen, bevor er seine Karte da ran und bevor ich zum Auto ging, guckte mich so an. Irgendwoher kenne ich die Stimme. Sag ich, ja, keine Ahnung. Da fragt er mich, machst du Podcast? Ich sag, ja, wir machen hier einen über Kinofilme von Stuttgart und so. Ja, genau, und so, wenn wir hier Sicherheitsdienst, wenn wir Nachtschicht haben, da hören wir Podcasts und so. Ja, schöne Grüße an der Stelle, sei da mal gesagt. Und vielen Dank für die Rettung. Also, ja, es war natürlich, es hat sich dann doch länger gezogen. Wahrscheinlich, wenn ich in das andere Kino gegangen wäre, der dreiviertel Stunde später angefangen hat, wäre ich wahrscheinlich schneller zu Hause gewesen als mit diesem Parkhaus-Ding. Aber so konnte ich mal einen unserer Hörer treffen. Das war natürlich auch schön.
Ja, ist auch schön, ja.
Also,
Grüße an der Stelle.
Ja, ja. Grüße und danke für die Rettung nochmal. Und ja, also ich... Also dieses Parkhaus werde ich auf jeden Fall meiden.
Auch, ja, und du hast ja kostenlos geparkt, was viele nicht wissen. Du hast
nein, ich habe ja 3 Euro.
Karte erfunden.
Nee, also wegen 3 Euro mache ich nicht so einen Aufwand, dass ich hier... Nee, ich habe ja 3 Euro reingesteckt, dann kam die blöde Karte nicht mehr raus. Ey, was ist da los? Dann fahre ich lieber nach Stuttgart in die Innenstadtkinos. Da kann ich kostenlos parken. Kleiner Pro-Tipp hier. Ich verrate aber nicht, welches Parkhaus. Aber man kann da gerade noch kostenlos parken seit einem halben Jahr.
Ja. Die machen den Weg frei.
Ja, genau. So, eine kleine amüsante Geschichte, eine Anekdote hier rund um den Kinobesuch. Und jetzt gibt's noch ein bisschen Musik.
Musik.
Was packst du denn drauf?
Ich pack drauf von Glenn Frey, The Heat Is On. Aus welchem Film?
Beverly Hills Cop 1.
Richtig. Richtig.
Wie kann ein Typ wie ich, angezogen wie ich, einfach so in ihr Lagerhaus marschieren, ohne dass mir irgendjemand irgendwelche Fragen stellt?
Sag, yo Baby, yo Baby, yo.
Oh Mann. Sehr schöner Film.
Ja.
Ja, nee, das, den kenne ich audiomäßig nahezu auswendig, weil, genau, da hatte damals tatsächlich mal jemand einen Kassettenrekorder mit ins Kino genommen, lang, lang ist her. Und da hatte den Film auf Kassette aufgenommen. Und da hatte ich es quasi als Hörspiel, man hatte sich das mal überspielt. Ja, das war Zeiten vor Internet. Ja, ich pack drauf, weil ich es vorhin gerade auf der Playlist hatte, von Leila Kay, Sa Plan Pour Moi. Schönes Remake von dem französischen Song, der damals, glaube ich, in den 90er war das Leila Kay, das Remake. Cooles Ding, packe ich drauf auf Kinocast Songs auf Spotify. Mittlerweile eine sehr bunte Mischung aus allen möglichen Richtungen. Und dann sind wir ja eigentlich durch für heute. Ja. Oder haben wir irgendwas vergessen? Nö, nichts vergessen, ne?
Nö. Nö.
Also nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich, muss ich immer sagen, wahrscheinlich Oppenheimer auf jeden Fall und die Sneak Preview. Und mal schauen, was wir dann bis dahin noch so haben. Genau. Ich habe gehört, Chris wollte eventuell noch mal in den Transformers filmen, wenn es bei ihm klappt. Mal gucken, ob das funktioniert.
Ja, mal gucken. Ich bank halt die Transformers, was soll ich sagen?
Ja.
Deswegen, was soll ich machen? Ich
bin halt ein... Hat ja auch immer viele Schauwerte, also so rein von der CGI und von den Effekten und so und den Settings und so, ist schon extrem sehenswert.
Ich muss aber gucken, wie es zeitlich reicht.
Mhm. Ja. Alles klar, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Schöne Grüße an den Sicherheitsdienst.
Bis bald im Kinocast.